ich denke schon, dass jeder wirklich was in der Welt verändern kann, wenn er eine gute Idee hat, wenn sie eine gute Idee hat und dann eben diese Idee auch eisern verfolgt und zur Umsetzung bringt. Ja. Ich meine, ein paar Mal wird es scheitern, aber davon sollte man sich dann natürlich nicht entmutigen lassen, dann sollte man halt das nächste machen. Ne?
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Mathe- und Physiklehrer, der heute Erfinder und Vorstand der Ein-Dollar-Brille ist. Queraussteiger Martin Aufmuth. Willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Manchmal hört man ja so in seinem Alltag zwischen Kaffeemaschine und Kinderbetreuung und Zoom-Calls von so einigen ganz beeindruckenden Leuten, die eine ganz wichtige gesellschaftliche Relevanz verfolgen. Also der eine versucht, den Ozean von Müll zu befreien, der nächste widmet sein Leben einer bedrohten Tierart und wieder ein anderer erfindet eine Brille für einen Dollar, die sich dann auch die Ärmsten auf der Welt leisten können. Ich frage mich da jedes Mal, was sind es immer für Menschen, die ihr Leben so komplett umdrehen, um sowas zu machen? Letzteren habe ich hier heute erfreulicherweise zu Gast. Den kann ich das fragen. Ich freue mich riesig, dass er hier ist, der Erfinder der Ein-Dollar-Brille, Martin Aufmuth. Willkommen.
Ja, hallo André, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Ich fange hier so traditionell ganz vorne an. Bevor du Mathe- und Physiklehrer geworden bist, da warst du Radio- und Fernsehmechaniker. Warum hast du das mal gelernt und wie war das?
Ja, also um da ein bisschen auszuholen, ich habe ja eigentlich drei Abiture, ohne jemals am Gymnasium gewesen zu sein. Ich habe damals Grundschule gemacht, hat da meine Mutter selbst in der Grundschule zwei Klassen, weil wir vom Dorf sind und da war das einfach nicht anders möglich. War dann kurz auf der Hauptschule, habe dann Realschule gemacht, dann die Fachoberschule, dann für die fachgebundene Hochschulreife und wusste dann nicht so richtig, was ich machen möchte. Technik hat mich interessiert und dann kam dann eine Stellenangebot von einem Radio-Fernsehtechnikerbetrieb bei uns im Nachbarort. Und dann dachte ich einfach, jetzt bevor ich was studiere und dann vielleicht hinterher merke, dass das gar nicht das Richtige war, mache ich erstmal was Praktisches. Und das war auch eine gute Entscheidung, einfach wirklich mal Handwerk zu machen, mit Leuten zu tun haben, Kundendienst zu fahren. Bin auch auf den Dächern rumgestiegen, habe da Satellitenschüsseln gemacht. Heutzutage gibt es den Beruf ja praktisch nicht mehr des Radiofernsehtechnikers, nachdem alles ja digitalisiert ist, Reparatur von Fernsehgeräten praktisch auch nicht mehr möglich. Aber damals war das noch und habe dann eben danach noch den Zivildienst gemacht, habe zwischendurch noch ein bisschen Französisch gelernt mal und dann die Berufsoberschule. Und da eben dann nochmal die Hochschulreife und dann mit Französisch zusammen als zweite Fremdsprache dann noch die allgemeine Hochschulreife. Und dann kam ich irgendwann zum Studium.
Aber wieso bist du denn dann eigentlich auf den Radio-Fernsehmechaniker dann gekommen? Also war der nebenan oder war das irgendwie gerade da zu der Zeit spannend? Also das muss man dazu sagen, das war 92, also da war das Internet, glaube ich, noch nicht so anwesend, wenn ich mich recht entsinne. Oder wie bist du drauf gekommen einfach?
Wir hatten da einen Techniklehrer an der Fachoberschule und der hat immer wieder auch eben guten Kontakt zu Firmen in der Umgebung gehabt und hat dann eben auch ab und zu gefragt, ja, wir hatten Lust auf die Stelle. Und wie gesagt, das war jetzt bei mir so Richtung Ende Fachoberschule, wo ich da noch nicht wusste, soll ich jetzt studieren oder was soll ich studieren, dann mehr Technik oder mehr was Soziales oder so. Und dann hat sich das wirklich angeboten, weil ich wusste, es ist auch relativ kurz halt im Vergleich zum Studium, habe dann auch noch Lehrzeitverkürzung gekriegt und mit einem guten Abschluss, dann waren das insgesamt noch 2,5 Jahre. Habe dann aber tatsächlich eben auch am letzten Tag mit der Gesellenprüfung dann das aufgehört und das war okay so.
Aber ja. Den Beruf gibt es gar nicht mehr, ne? Oder?
Den gibt es meines Wissens so nicht mehr. Nee, also die meisten haben dann ja auch mehr so auf Computer und Netzwerke und solche Sachen umgesattelt, weil man da damals auch schon digital unterwegs war. Ich meine, ganz, ganz spannend vielleicht auch, dass das für mich immer klar war, dass ich auf keinen Fall Lehrer werde. Also das wusste ich eigentlich schon als Kind und als Jugendlicher, weil Schule war für mich immer eher, eher schwierig belegt, weil da musste man halt hin, musste dann auch drin sitzen, musste Hausaufgaben machen und eigentlich gab es zu Hause halt viel spannendere Dinge, als jetzt sich um Hausaufgaben zu kümmern. Also ich habe immer schon gerne gebastelt oder Sachen erfunden oder war halt dann draußen. Und das hat sich dann eigentlich erst später gewandelt mit dem Lehrer. Ja.
Ich wollte gerade sagen, das hat ja nicht so gut geklappt, das Nicht-Lehrer-Werden. Aber tatsächlich, ich würde noch mal ganz kurz bei dem Beruf, ich finde es immer so ganz spannend, wie so die Berufe sind. Also wie ist dann so, also du hast ja eben schon gesagt, du hast so Satellitenschüsseln aufs Dach montiert, aber wie ist so der Alltag oder wie war der Tag als Radio-Fernsehmechaniker? Mal so kurz zusammengefasst?
Oder ja, was macht man also da? Also das hat am ersten Tag angefangen, da kam ich irgendwie 10 Minuten zu spät, weil ich die Strecke mit dem Fahrrad unterschätzt hatte. Und dann gab es erstmal furchtbar Ärger, weil mein damaliger Chef, das war ein ganz kleiner Betrieb, der ist dann auch leicht mal ausgerastet, auch wegen Kleinigkeiten und so. Also da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Und war aber insgesamt eine, denke ich, wichtige Erfahrung. Also mit insgesamt 4 Leuten da, zu dritt in der Werkstatt. Die Frau des Chefs war im Laden draußen. Ich durfte dann auch immer wieder mal verkaufen. Das hat mir viel Spaß gemacht, auch dann halt dann mit Kundengespräche zu führen und dann eben viel draußen unterwegs gewesen, eben bei Kunden dann Kabel verlegen oder auch im Winter dann auf dem Dach bei Schnee rumgerutscht. Mein Gesell, der da mit dabei war, der hat mir dann manchmal noch so einen Schubs gegeben, dass ich dann auf dem Dach oben irgendwie die an den Antennenmast dann noch erreiche. Also es war spannend und vielseitig, wie gesagt, mit Kunden, mit Technik. Aber ich habe dann halt so gegen Ende dann auch gemerkt, dass mir es eigentlich zu viel Technik war und dann eben auch so langsam gemerkt, ja, also gerade so das Soziale mit Jugendlichen, mit Kindern, hat damals auch eine Jugendgruppe von der evangelischen Jugend auch eine längere Zeit geleitet. Ich merke, das macht mir irgendwie doch Spaß und auch so die Tatsache, dass man sein eigener Chef ist, ja doch weitgehend als Lehrer, kann man ja den Unterricht in der Regel gestalten, wie man möchte. Und da hat sich so das Bild ein bisschen gewandelt und da kam ich dann eben doch dahin, dass ich gesagt habe, doch, Lehrer ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und hat dann einen guten Bekannten hier in Erlangen, der gemeint hat, also komm doch mal vorbei, schau dir mal die Stadt an. Ursprünglich komme ich aus dem Allgäu, aus dem kleinen Dorf und bin dann mal hierher zu Besuch und habe mir das angeschaut und das war eine kleine Universität, also übersichtlich, damals noch ein bisschen kleiner als jetzt heute. Ja, und so hat sich dann der Studienort ergeben und die Studienfächer, das war dann eher spontan, weil ich überlegt habe, machst jetzt Mathe, Physik, das war immer ganz gut, oder machst Englisch, Wirtschaft, das hätte mir auch Spaß gemacht. Habe das dann so vor der Tür in der Anmeldung von der Halbmondstraße, wo man sich da fürs Studium anmelden muss, habe ich das dann noch spontan entschieden, ist dann Mathe, Physik geworden und das war okay.
Das ist aber jetzt auch nicht so eine Schnellgreifwahl, sage ich jetzt mal. Ne? Also die meisten landen dann ja bei BWL oder Jura. Also dann Mathe und Physik, das ist ja durchaus, also das ist ja schon eine harte Wahl, sage ich jetzt mal. Also das lag dir schon immer.
Also Mathe, das war immer ganz gut eigentlich so in der Schule. Das hat mir auch meistens Spaß gemacht. Physik auch vor allem halt damit mit Experimenten und so, dachte ich, da kann man bestimmt in der Schule auch schöne Sachen machen. Hat auch früher ein paar wirklich gute Mathe- und Physiklehrer, da orientiert man sich ja dann auch gedanklich gerne dran. Und im Studium, das hat teilweise Spaß gemacht, teilweise war es aber auch furchtbar trocken, weil es halt dann gerade im Mathe-Studium doch in Ebenen und Theorie-Level reingeht, die dann einfach mit dem praktischen Leben nur noch sehr wenig oder manchmal überhaupt nichts mehr zu tun haben. Da muss man sich also auf theoretisch sehr hohem Niveau dann auch gedanklich bewegen. Und das ist einerseits natürlich eine Herausforderung. Andererseits habe ich gemerkt, so das Praktische liegt mir viel eher. Also Physik, das hat mir da einfach mehr Spaß gemacht. Da konnte man sich was vorstellen, dann meistens auch drunter und konnte eben auch selber experimentieren. Und das war dann auch das, was dann für mich zumindest in den ersten Jahren in der Schule, das war, wo ich einfach am meisten Freude hatte, dann mit den Kindern da, ja, aber wilde Experimente durchzuführen.
Kam das tatsächlich mit dieser Interesse, also was mit Kindern zu machen, weil die, weil du meintest ja eben so, du wolltest ja nie Lehrer werden. Was ich jetzt zum Beispiel, während meiner Schulzeit war das auch, also ich aus meiner Sicht habe die ganze Zeit darauf hingefiebert, dass ich bloß aus der Schule rauskomme, komme. So, also ich habe schon so ein so Abi und alles, aber da wäre im Leben nicht drauf gekommen, da wieder reinzugehen. Also was?
Genau, ne, das war ja bei mir auch. Also ich war immer total froh, wenn ich mittags nach Hause gekommen bin, und noch froher war ich, wenn ich dann die Hausaufgaben hatte und gelernt hatte. Ne? Und auf der anderen Seite denke ich, habe mir das dann auch später genutzt, eben jetzt im Umgang mit Schülern, gerade wenn man dann so 8-Klässler, 9-Klässler hat, die dann pubertär halt auch genauso drin hängen und eigentlich keine Lust haben auf Schule, so eben auch empathisch da sich reinzudenken und dann zu überlegen, was machst du jetzt mit denen, damit es halt dann trotzdem noch Spaß macht, ja, und oder zumindest erträglich ist. Ne? Und denke ich, da hatte ich dann auch teilweise halt pädagogisch ein bisschen, also meine eigenen Maßnahmen, dass man halt dann auch mal rausgegangen ist oder so. Ne? Ich meine, alleine das Drinsitzen dann über 6 Stunden oder oft ja noch länger ist ja anstrengend, und dann, wenn man halt merkt, da, die können sich einfach nicht mehr konzentrieren oder da kann einer überhaupt nicht mehr stillsitzen, dass man dann halt vielleicht mal rausgeht, da was macht, was möglich ist, und dann wieder reinkommt oder so.
Ja, das glaube ich. Wir hatten ja auch, das waren so die ersten Corona-Folgen, denke ich immer, da hatten wir so 2 Pädagogen hier, die haben das dann auch gesagt. Also sie sagen, das war immer ganz, ganz hilfreich, wenn man selber eigentlich so ein, also zumindest mal eine Phase der gewissen Bocklosigkeit mitgebracht hatte. Oder eben auch so Sachen, also dass man das ganz gut nachvollziehen konnte, warum manche einfach zu gewissen Zeiten keinen Bock hatten einfach. Das war dann immer
genau, ja, ein Vorteil. Und ich meine, bei mir kamen ja dann oft auch Mädels oder auch Jungs, die dann gerade zur 7., 8. Klasse dann bei mir da aufgeschlagen sind und mit Mathe 6 zum Beispiel, ne, und das Gefühl gehabt haben, sie können überhaupt nichts und können das niemals kapieren. Und das war eigentlich so für mich auch so eine persönliche Herausforderung, dann eben zu überlegen, wie kriege ich die da raus. Ne? Und das war dann viel mit, dass ich die Kinder habe selber üben lassen, und ich habe auch immer weniger Unterricht gemacht tatsächlich, also oft bloß wirklich 5 Minuten vorne an der Tafel am Anfang was erklärt, dann haben es manche verstanden, die es sowieso immer verstehen, und andere, die hätten es aber auch nach einer Stunde vorne stehen und erklären, nicht verstanden, weil die Konzentration geht ja dann meistens sehr schnell runter, ne? Und dann habe ich halt dann gesagt, so jetzt, diejenigen, die es verstanden haben, schaut doch mal, dass er das den anderen auch erklärt, ne, dass die Da waren die einen beschäftigt, die Schnellen, weil die waren dann froh, dass sie jetzt was eine Aufgabe haben, dass sie es den anderen klären dürfen. Und die anderen, die es nicht verstanden hatten, denen fällt es dann auch leichter halt zu fragen, wenn es ein Klassenkamerad erklärt. Ne? Und so haben die dann oft sich wirklich selber durchgearbeitet mit dem Buch, mit Arbeitsblättern oder eben teilweise auch mit Experimenten in Physik. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, denke ich. Also diese Aktivität, ne? Dass man da wegkommt von ich bin jetzt der Lehrer, ich stehe vorne und ich erkläre jetzt das alles, sondern eher so hin zum Denken, ich bin eigentlich eher sowas wie ein Tutor, ein Nachhilfelehrer, der halt unterstützt jeden so an der Stelle, wo er gerade steht. Die einen sind schneller, die anderen brauchen halt bei den einfachen Aufgaben noch Übungen oder so. Und so haben wir dann Stück für Stück auch so Ängste abgebaut, weil die gemerkt haben, ich komme halt jederzeit, ich bin für Fragen da, und wir haben dann auch haben uns über Fehler gefreut, haben das auch gefeiert, wenn dann mal wieder richtig ausgefallener Fehler aufgetaucht ist. Ne? Dann also auch Angst vor Fehlern nehmen, und letztendlich geht es ja darum, das ist ja wie Lernen im täglichen Leben. Ne? Man macht ja laufend Fehler und versucht es dann das nächste Mal zu vermeiden. Und ich muss auch sagen, an der Stelle hat es mir auch unheimlich geholfen, jetzt für die Ein-Dollar-Brille, weil wir auch Leute in den Ländern ausbilden, jetzt gerade im Optikbereich, ganz wichtig. Da konnte ich viele von den Erfahrungen dann eben auch mit rübernehmen. Wie funktioniert es eigentlich Leuten, die vielleicht auch aus ganz anderen Bildungsschichten kommen und ganz andere Schulerfahrungen gehabt haben, mit vielleicht sehr wenig Grundwissen, dann dahin zu bringen, dass die einen Sehtest, also eigentlich ein optisch doch eher komplexe Sache, fehlerfrei und gut machen können.
Ja, das ist, ich finde das super spannend, vor allem weil jetzt sind ja jetzt hier so 2. Corona-Welle gefühlt, und jetzt fängt das wahrscheinlich bald, ich befürchte es, mit dem ganzen Homeschooling wieder an, und dadurch wird das ja auch eigentlich für Nicht-Lehrer plötzlich ein ganz relevantes Wissen alles, also wie man, was man da richtig oder falsch macht. Ich war zum Beispiel, also das, was du jetzt gerade genau gesagt hast, mit dieses, dann bringen die Schüler sich das untereinander bei, das war genau so ein Punkt, den hat unsere Schullehrerin das letztens gesagt, dass das nämlich meistens im Homeoffice oder im Homeschooling besser gesagt eskaliert, weil es ist ja die ganze Zeit so Direktbeschulung, hat sie es genannt. Also wenn der Lehrer oder so die Autoritätsperson so direkt neben dem Schüler sitzt, da hat sie gefragt, also wisst ihr noch, wie das früher war, wenn der Lehrer sich neben dich gehockt hat und alle anderen Kinder in der Klasse sehen das? Das war halt super Stress. Und dann, wenn man dann so 15 Minuten daneben sitzt, dann wird man wahnsinnig fast. Und dann ist es, glaube ich, echt ganz schlau, wenn man da irgendwie so eine Brücke schlägt zwischen anderen Kindern oder dass man dann einfach so Abstand. Das finde ich auch
genau,
ganz spannend.
Genau, ja. Weil ich meine, Nachhilfe funktioniert ja oft gut. Ne? Und was macht ein Nachhilfelehrer? Der ist da, der steht für Fragen zur Verfügung, der klärt es individuell dort, wo es Probleme gibt. Hat auch eine gewisse Vertrauensfunktion da natürlich. Und dann ist das ja eigentlich was ein Lehrer genauso machen kann. Also wenn ich vorne stehe und für alle unterrichte, also ich glaube zumindest für alle zu unterrichten, und dann so diese schlimmste Frage aller Fragen, ne, haben das alle verstanden? Dann nickt der eine vorne oder die eine, die es sowieso immer verstanden hat, oder vielleicht ist ja auch bloß höflich und möchte einen nicht enttäuschen, ne? Und dann ist man geneigt zu glauben, ja, der hat genickt, also haben es doch alle verstanden. Man muss ja die Frage umdrehen. Also die Frage muss lauten, wer hat es verstanden? Und dann wird man ja wirklich nur die Mutigen finden, die wirklich glauben, doch, das habe ich jetzt wirklich verstanden. Dann sind es vielleicht 2, 3 und dann habe ich ein wirklich ehrliches Feedback gekriegt. Okay, 2, 3 von 35. Dann sind es also 32, 33, die es offensichtlich noch nicht kapiert haben. Ne? Und an der Stelle könnte ich natürlich dann vorne weiter erzählen und es wieder versuchen, aber dann schalten die inzwischen ab. Deswegen muss ich ja dann die Aktivität auslagern und sagen, gut, jetzt, wir haben es jetzt versucht, ein paar haben es kapiert und jetzt bitte schaut mal, dass ihr selber auch das den anderen erklärt. Und das ist auch im Grunde das wichtigste Prinzip jetzt eben, wenn man Leute in den Ländern ausbilden. Da hatte ich auch ein Schlüsselerlebnis in Indien vor 3 Jahren, wo wir da im September angefangen haben, eben junge Menschen in Augenoptik auszubilden. Und dann saßen die da alle in Reihe und Glied, da also Stühle, Tische hatten sie ja nicht einmal, ne? Und haben dann mir gelauscht, was ich davon erzählt habe. Ich habe dann hinterher gemerkt, dass die meisten fast überhaupt kein Englisch sprechen, das kam dann noch dazu, aber dann immer natürlich freundlich genickt, sodass man das Gefühl hat, doch, kam jetzt auch rüber. Und dann habe ich gesagt, so jetzt machen wir es, jetzt stellen wir das um, jetzt macht ihr bitte Gruppentische, dann waren die total verdattert, wussten erst gar nicht, was will er jetzt eigentlich, auch die beiden Optiker, Optometristen, die ich da als Ausbilder dann eingestellt hatte, wussten auch nicht, was will er jetzt eigentlich, aber höflich haben sie es dann gemacht. Und dann war das ganz spannend, wo dann so diese Vierertische dann da arrangiert waren, dann hatten die ja schon ihre Optik-Manuals, also diese Ausbildungshefte, die ich da erstellt hatte mit vielen Bildern auch und so, und haben eben angefangen, sich selber das anzuschauen, sich das zu erklären, da sich gegenseitig Fragen zu stellen, wie das wohl gemeint ist und so, und dass genau das passiert, was man ja eigentlich möchte, also weg von dieser starren Situation, man sitzt drin und hört zu oder eben auch nicht, ja, weil man es gar nicht versteht, hin zu einer Aktivität, wo es dann Spaß macht, wo man ins Gespräch kommt und wo dann wirklich auch was hängen bleibt von dem, was man, weil mir geht es ja darum, die Leute müssen ja wirklich verstehen und das hinterher auch können, was sie da lernen. Und das ist ein Paradigmenwechsel, denke ich, was gerade in solchen sich entwickelnden Ländern wie jetzt Indien oder auch in afrikanischen Staaten, teilweise Südamerika auch, meiner Meinung nach Schulsysteme komplett verändern könnte, wenn mehr auf diese Art gearbeitet würde. Also der Lehrer nimmt sich zurück und lagert die Aktivität an die Studenten aus, an die Schüler.
Naja, das geht ja tatsächlich. Ich wollte nochmal bevor wir so ein bisschen aufräumen, wollte nochmal so ein bisschen kurz beim Studium nochmal kurz bleiben. Also wenn man jetzt Mathe und Physik studiert, also angenommen, ich überlege jetzt Mathe und Physik zu studieren, wie muss ich, kannst du mal grob den Tag oder das Studium so ein bisschen erklären, was da so auf mich zukommt und wie das ist und was da interessant war und was nicht?
Ja, also das fängt dann an mit Analysis-Vorlesungen und linearer Algebra. Das ist so ganz grob gesagt so mehr mit nur Zahlen und linearer Algebra. Das ist dann, geht dann so ein bisschen Weiterführung der Geometrie rein. Und da hat man, also gerade in Analysis hat man wirklich engagierten, tollen Professor, der hat innerhalb von 1,5 Stunden hat er 12 große Hörsaaltafeln vollschreiben können, also in einem atemberaubenden Tempo. Ich habe das immer bewundert, geschrieben, gesprochen. Für mich war es so am Rande gerade möglich, so das noch mitzuschreiben, aber so richtig das dann auch gleichzeitig noch zu verstehen, das war dann schon teilweise nicht mehr möglich. Ne? Und dann musste man es halt dann zu Hause dann wieder aufarbeiten. Ne? Und dann gibt's natürlich Übungskurse und Seminare, wo man dann sich auf bestimmte Fachbereiche konzentriert. Und ganz wichtig, also ich glaube, fürs Studium eigentlich am wichtigsten für mich waren halt die privaten Übungsgruppen, wo man dann ein paar Mitstudentinnen und Studenten hat. Und mit denen habe ich mich dann halt regelmäßig nachmittags oder auch abends oder sogar dann noch in der Kneipe dann abends getroffen. Und dann hat man eben dann noch so die mathematischen oder eben auch manchmal physikalischen Probleme besprochen, hat versucht, da durchzukommen, die Arbeitsblätter zu bearbeiten. Aber es ist, sagen wir mal, es ist eine Herausforderung dahingehend, dass man halt nicht aufgeben darf, auch wenn man sehr lange vor einer Aufgabe sitzt und sie mal nicht rauskriegt. Ne? Also gerade so dieses Durchhalten, denke ich, das lernt man. Oder auch wenn es eben um lange Rechnungen geht, dass man halt mal 1-2 Seiten durchrechnen kann, ohne einen Fehler zu machen. Das ist was, denke ich, was man lernt. Und eben auch so dieses logische Denken. Also durchaus sinnvoll auch für, denke ich, für andere Bereiche. Und ich denke auch so rückwirkend, alles, was ich da vorher gemacht habe, also das war der Radio-Fernsehtechniker, jetzt eben so wirklich eine rein praktische Ausrichtung und auch mit Menschen zu tun haben, mit Kunden damals. Ne? Oder eben auch das Mathe-Physik-Studium, mehr so dieses logische Denken geschult und die Ausdauer auch. Oder jetzt auch das Unterrichten in der Schule, dann Arbeit mit jungen Leuten, Optimierung von Unterrichtsmethoden. Also all das hat mir stark geholfen, jetzt auch für die Tätigkeit, die ich jetzt mit deinem Dollarbrille mache.
Ja, du warst dann 10 Jahre lang tatsächlich dann auch Lehrer an der Realschule. Und da wollte ich jetzt mal fragen, wie fängt man da an? Und was ich immer ganz spannend finde, wenn jemand 10 Jahre in einem Job war, wie hat sich das in der Zeit eigentlich verändert? Also jetzt wahrscheinlich das, was du jetzt sagst, mit Frontalunterricht zu mitmachen rüber, oder wie hast du das gemerkt, also in deinem Job? Also wie haben sich vielleicht auch die Kinder verändert?
Ja, also die Kinder, ich habe das auch so von Kollegen gehört öfter, da war auch allein innerhalb von diesen 10 Jahren plus 2 Jahre Referendariat, also ich war 12 Jahre im Schuldienst insgesamt, da hat sich das teilweise von Jahr zu Jahr verändert. Also dass da teilweise dann ja einfach das Verhalten von Schulklassen anders war, was die Aufmerksamkeit betrifft oder Unruhe oder auch Interessen oder so. Also eine Schulklasse ist ja auch nicht die Summe ihrer Mitglieder, sondern das ist ja an sich ein eigenes Individuum. Ne? Und manchmal, wenn man einen rausnimmt, dann hat man eine ganz andere Schulklasse vor sich, die sich auch dann komplett anders verhält in manchen Situationen. Ne? So insgesamt heißt es ja immer, so in etwa nach 6 Jahren ist man Fachmann, Fachfrau in seinem Bereich, ne? Wenn man einen Beruf ausübt. Und ich denke, das kommt schon ganz gut hin. Und ich meine, es war auch immer wieder so ein Versuch, wie kann ich es besser machen, wie erreiche ich die Kinder, die Jugendlichen besser, ne? Weil nur wenn ich sie erreiche auf irgendeine Weise, dann lernen sie was. Ne? Wenn ich, wie gesagt, vorne stehe, frontal, da die Stunde abziehe, dann wieder gehe, dann wird es ein paar Fleißige geben, die es dann zu Hause lernen oder die vielleicht sogar dann im Unterricht noch aufpassen, aber die große Masse haben zum einen keine Freude dran und zum anderen lernen es eigentlich dann auch hinterher nichts. Und eben auch zu überlegen, was sind eigentlich so die zentralen Inhalte, wo ich wirklich möchte, dass das am Schluss hängen bleibt. Ne? Weil alles merken sie sich innen und später mal nach 20 Jahren ist wahrscheinlich 95% plus vergessen. Aber was sind eigentlich so die Dinge, die ich möchte, ist, dass sie es auch vielleicht nach 20 Jahren noch wissen und das halt auch immer wieder wiederholt und so. Und gerade in Physik kann man ja da auch tolle Experimente machen, mit denen man sich dann im Gedächtnis für alle Zeiten eingräbt. Da hat man zum Beispiel den den Bandgenerator, wo einem dann so die Haare zu Berge stehen, wenn man da so auf dem Plastikmülleimer als Isolator steht, weil da dann hat man 60.000 Volt dann aufgeladen. Ne? Das kennt man vielleicht, das Bild. Oder einmal haben wir einen,
ja, du hast ja lange Haare, da sieht das wenigstens noch was aus.
Ja, ja, genau, die Schülerinnen mit ihren langen Haaren oder so. Ne? Oder einmal haben wir, da war ich noch Referendar und dann haben wir mit dem Referendarskollegen, mit dem Thomas, haben wir mit flüssigem Stickstoff experimentiert und das ist ja sehr kalt, minus 196 Grad. Und dann haben wir überlegt, ne, wenn man das jetzt in so eine Kunststoffflasche füllt, dann verdunstet es ja schnell, muss es dann hohen Druck geben, dann sprengt es wahrscheinlich. Hat er gemeint, ja, das sollten wir unbedingt mal ausprobieren in der Klasse. Habe ich gesagt, ja, aber lass es uns doch erstmal draußen probieren, wir wissen ja nicht, wie stark das wirkt. Ne? Dann war da so eine Flasche, so ein bisschen von dem flüssigen Stickstoff, flüssige Luft ist das ja, ne, reingefüllt und in so einen Plastik-Kunststoff-Mülleimer im Atrium rausgestellt und die Neuntklässler haben zugeschaut und dann ist erstmal nichts passiert und irgendwann hat sich dann die Flasche ziemlich schnell aufgeblasen und dann hat es einen sehr, sehr lauten Knall getan, so die Fensterscheiben haben gescheppert und der Mülleimer ist in so klitzekleinen Fetzchen dann vom Himmel runtergerieselt. Und die Neunklässler sind ja normalerweise ziemlich tough, ne, aber da haben da ein paar so peinlich gekichert und sind dann ganz leise, ganz schnell verschwunden. Mein Schulleiter ist auch aus seinem Direktorat rausgeschossen, weil er dachte, da haben sie jetzt die Schule gesprengt. Also das waren, denke ich, so Augenblicke, die sich dann auch in das Gedächtnis der Schüler für alle Zeiten eingegraben haben.
Das klingt sehr, sehr gut.
Und, ja. Und ich finde, das gehört dazu, also dass man solche Erlebnisse dann auch ermöglicht, ja.
Was sagt der Schulleiter? War begeistert?
Der Klaus Güllich, den habe ich jetzt inzwischen als Ehrenamtlichen, der hat kurz vor mir aufgehört in der Schule, hat dann noch eine Zeit lang zu Hause noch seine Sachen geordnet, was noch so übrig war und hat sich dann bei mir als Ehrenamtlicher jetzt für die Ein-Dollar-Brille gemeldet und ist da ganz fleißig, ja.
Das ist ja ein Happy End. Wie, um tatsächlich jetzt mal die Brücke zu machen, irgendwann kam ja die Ein-Dollar-Brille dann irgendwie während deiner Lehrtätigkeit ja schon.
Die, wenn ich da unterbrechen darf, die kam da eigentlich ja noch nicht am Anfang. Also eben nach 2 Jahren Referendariat war ich dann eben so fertig und dann als Lehrer und dann ist es irgendwie, dann ist was geschafft. Ja? Dann hat man das Referendariat geschafft, die ganzen Prüfungen durch und auch einen Großteil von seinem Unterricht da schon vorbereitet. Und mich hat ja so Entwicklungshilfe und auch Umwelt, Klimaschutz hat mich schon immer beschäftigt, habe da auch viel gelesen und ich habe dann eben an einem Abend, das war im Dorf, wo ich herkomme, im Allgäu in Thalkirchdorf, auf der Brücke, hatte ich eben meiner Frau wieder mal vorgejammert, man müsste doch was tun, ja, und dann hat sie irgendwie schon ein bisschen genervt, halt gemeint, ja, dann tu doch was, ne? Und das war eben tatsächlich so der Moment, wo dann ich auch mir innerlich vorgenommen habe, okay, dann jetzt, ich mach mal was eben, ich werde auch wirklich selber aktiv, also dieser erste Schritt zwischen nur lesen, nur wahrnehmen, sich nur ärgern zu, okay, jetzt schaue ich mal, was ich tun kann, ne? Und habe dann eben diesen DZI-Spenden-Almanach nach durchgelesen, da sind ja ganz viele deutsche Entwicklungshilfeorganisationen drin, ich glaube 180 oder so hatte ich damals dann mir angeschaut, auch verglichen und überlegt, wo hättest du Lust, da was mitzumachen. Und bin dann bei einer Organisation gelandet, das Hungerprojekt heißen die, machen sehr nachhaltige Entwicklungshilfe, eben in verschiedenen Ländern Afrikas, Lateinamerikas, integrierter Ansatz mit Nahrungsmittelspeicher, mit Vorschule, wo die Kinder auch Englisch lernen, mit viel Selbstverantwortung von den Leuten. Und habe mich dann da gemeldet, habe dann im Fortgang für die eine Spendensammelaktion gemacht, damals Ballonmillion hieß das, weil ich mir da vorgenommen hatte, ich möchte ein Entwicklungszentrum finanzieren. Das war so mein persönliches Commitment, so das möchte ich erreichen innerhalb von 10 Jahren. Kostet ungefähr 300.000 Euro und habe dann eben überlegt, okay, jetzt hast du das vorgenommen und wie kriegst du jetzt die 300.000 Euro her? Ne? Und habe dann eben eine Online-Plattform entwickelt, wo dann viele Leute dann auch teilnehmen konnten. Und das Ziel war da eben eine Million, stand so drüber, ne, zu erreichen für die Organisation, hat dann da auch tolle Unterstützung. Die Renate Schmidt, ehemalige Bundesfamilienministerin hier in Erlangen, hat sich bereit erklärt, da Schirmherrin zu machen. die Schule hat mich unterstützt, andere Schulen, sogar ein ehemaliger und ein aktiver Bundespräsident, da kam mal Nachricht, kam sogar mal eine kleine Spende, Nachricht von der Bundeskanzlerin damals auch schon. Und
aber wie kommst du an die? Gemerkt, hast du die angeschrieben?
Ich habe die einfach angeschrieben und die Idee war gut. Das hat den offensichtlich auch gefallen, hat, wie ich das umsetze und auch die Arbeit von der Organisation. Und ich habe halt gemerkt, so auch als No-Name-Lehrer, jetzt unbekannt, kann man doch tolle und wichtige Leute dazu gewinnen, mitzumachen zum einen. Und man kann aber eben auch wirklich was erreichen. Also wenn man eine Idee hat, wenn man die gut umsetzt, wenn man ja auch mutig halt auf Leute zugeht. Ne? Und wir hatten dann ein paar Jahre später haben wir dann insgesamt 550.000 Euro auf dem Spendenzähler. Das heißt also, die Million ist nicht ganz erreicht worden. Aber so für mich mein persönlich gestecktes Ziel ist im Hintergrund mit den 300.000 Euro. Das hat also funktioniert. Ne? Und das war für mich so ein erstes Erweckungserlebnis, sagen wir mal, wo ich gemerkt habe, ich kann eben was erreichen, ne? wenn ich es einfach durchziehe auch. Und dann kam als nächstes, weil ja für mich, ich denke so, Entwicklungshilfe ohne Klimaschutz nützt eigentlich wenig, ne? Weil man merkt jetzt ja schon, wie der Klimawandel da auch gerade in den Entwicklungsländern hart zuschlägt. Hatte ich dann eben überlegt, was kannst du mit dem Klimaschutz, was kannst du da machen? Das war auch in der Schule, weil ich ja in der 10. Klasse hat man immer so das Thema Energie und eben auch Klimawandel, CO2-Ausstoß und hat dann mit Schulklassen auch durchgerechnet, was sie zu Hause tun könnten, wenn jetzt bloß jeder von denen, damals gab es ja die Glühbirnen noch, Energiesparlampen zu Hause reinschrauben würde, anstatt von Glühbirnen, hätten da zigtausende Euros sparen können, auch mit ihren Familien, wenn es bloß eben die Energiesparlampen da zu Hause verwendet hätten. Und das fanden die auch toll und alle begeistert und dann nach Hause gegangen. Und dann hatte ich halt dann, wie gesagt, so 3-4 Klassen und dann zwei Wochen oder 3 Wochen später gefragt, ja, und was habt ihr jetzt zu Hause gemacht? Wir hatten jetzt da alles was schon umgesetzt. Und das war halt nie auch nur ein einziger, der zu Hause irgendwas gemacht hat. Und das hat mich total frustriert, ja, weil ich dachte, also die waren dabei, die fanden es gut, das ist ein wichtiges Thema und selbst unter diesen Umständen scheint das, was man in der Schule macht, zu Hause überhaupt nicht anzukommen. Ne? Und habe dann eben ja, lang drüber nachgedacht, ne, wie kannst du denn daran, also dass die das tun, also dass die einfach zu Hause wirklich selber aktiv werden. Und ich habe dann die CO2-Maus erfunden. CO2-Maus, das ist so ein regenbogenfarbiges Mausetier, Tamagotchi, kennt man vielleicht noch von damals, die Eier, die man dauernd pflegen muss, damit die nicht eingehen. Und die CO2-Maus, die musste man eben mit CO2-Kilos füttern. Konnte man sich anmelden, musste einen CO2-Check machen, halt so wie praktisch den Status quo zu Hause mit Heizverbrauch, mit Stromverbrauch, mit Flügen, mit Auto und so. Ne? Und davon ausgehend konnte man dann eben schauen, wo kann ich sparen. Also zum Beispiel eben die Energiesparlampen statt den Glühbirnen konnte man angeben, ich habe so und so viele Glühbirnen mit so und so viel Watt durch Energiesparlampen ausgetauscht oder ich bin statt mit dem Auto, mit dem Fahrrad zum Fußballtraining gefahren oder habe zum grünen Strom gewechselt mit meinen Eltern. Ne? Und da hat es plötzlich funktioniert. Ja? Da gingen dann Klassenplakate raus an alle bayerischen Schulen. Hatte ich mal in einer großen Aktion mit einer 10. Klasse 2 Wochen lang 12.000 so Plakate in so Hülsen rein verpackt. Die hatten alle Schnittwunden und Pflaster und alles war irgendwie verbunden und verklebt, aber waren begeistert dabei und auch so eine Aktion, glaube ich, die dann fürs Leben haften geblieben ist. Ne? Und haben dann das eben an alle Schulen rausgeschickt. Bayerische Kultusminister und Umweltminister waren dann auch Schirmherren. War also auch von oben abgesichert. Und dann konnte man sich eben als Lehrer konnte man sich anmelden, die Schulklasse anmelden und dann auch diese einzelnen Schülerinnen und Schüler konnten sich dann anmelden, konnten der CO2-Maus ihren Namen geben. Und dann hat es plötzlich funktioniert. Ja. Das ging vom ersten Tag an total ab, dass die also wirklich zu Hause alles Mögliche gemacht haben. Ich habe dann auch so verzweifelte E-Mails bekommen von Eltern, Hilfe, die CO2-Maus hat sich versteckt, weil da, wenn die übertrieben haben, manchmal die Kinder, dann ist die CO2-Maus einfach mal auf mal verschwunden. Ne? Und was kann ich tun? Ja, das kam irgendwann nachts und hat dann also in Spitzenzeiten bis zu 600 E-Mails auch täglich zu beantworten. Das war ein bisschen grenzwertig. Ja. Aber es war irgendwie habe ich es dann hingekriegt. Ne? Oder auch ein Vater hat mal geschrieben, ja, ich ziehe zweimal, ich habe jetzt wirklich alles gemacht und wir haben im Obi auch einen ganzen Einkaufswagen Energiespeillampen gekauft. Wir haben auch den Firmenwagen irgendwie erneuert auf, was war das damals, einfach ein sparsames Modell, Kühlschrank rausgeschmissen. Also wirklich alles, was man so zum Energiesparen tun kann. Nur zum grünen Strom haben sie es noch nicht gewechselt. Und da hat man wirklich gemerkt, jetzt ist er ausgepowert. Ja. Und so haben da 45.000 Kinder innerhalb von ein paar Jahren haben da zusammen mit ihren Eltern zu Hause, waren die aktiv. Und das war auch so eine Aktion, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst, ne, wenn's eine gute Idee hast, du kannst Leute dazu bringen, dass sie wirklich aktiv werden. Also wirklich dieser schwierigste Schritt, dieser erste Schritt von ich jammer nur, tu nichts zu. Jetzt fange ich mal an, selber was zu machen, ne? den ich ja selber auch durchlaufen habe. Und das Schöne ist auch, wenn Kinder was wollen zu Hause, dann machen die Eltern schon mit, ja, weil die Kinder sind ja da ziemlich penetrant dann und sagen, nee, ich mag heute kein Fleisch essen, weil das ist schlecht fürs Klima, ich möchte heute, was weiß ich, ne? Gemüse oder so oder Pommes. Und auch Ernährungsgewohnheiten haben sich da in vielen Familien tatsächlich infolge der CO2-Maus zumindest mal partiell umgestellt.
Ja, die Kinder erinnern einen auch dauernd dran, einfach. Also meine essen zum Beispiel auch kein Fleisch. Und wenn einem jeden Tag ständig einer sagt, nee, das esse ich nicht, weil das ist Fleisch, dann so,
Ja, und die Mama, die will ja auch, dass das Kind was Gutes isst und so. Und dann überlegt halt die Mama, ja gut, was können wir denn sonst kochen? Jetzt gab es sonst immer Fleisch. Und dann muss man jetzt, wird man kreativ. Ja. Ne? Wir sind inzwischen auch alle.
Eigentlich so ein Lehrstück für Gamification, ne? Dieses, also dass man, wenn man das sagt, guck mal hier, mach das, es wäre vernünftig und dann macht keiner was. Und dann macht man eigentlich so ein Spiel drumrum.
Ja, genau.
Und plötzlich geht's rund. Ne?
Ja, weil so dieses Problem, ne, was ich in der Schule lerne, das ist zwar sicher richtig, weil der Lehrer weiß ja auch, was er sagt, er hat ja auch studiert, aber es ist im täglichen Leben nicht anwendbar oder also da war so eine riesen Kluft oder Mauer, könnte man vielleicht auch sagen, ne? Ich habe halt überlegt, ne, wie kann man das so untertunneln, diese Mauer. Also wir kommen jetzt wirklich von der Schule, wie bekomme ich das nach Hause transportiert und es ist noch da und es wird umgesetzt. Mhm. Ne? Und das war eben über diese Maus, weil Computer ist ja cool und Wettbewerb und Spiel ist auch cool und die anderen machen ja auch alle mit. Und man konnte dann eben auch Preise gewinnen, gab dann auch so Klassenpreise für die am meisten gespart haben. Ich muss dann bloß aufpassen, dass ich rausgefiltert habe oder meine Maus rausgefiltert hat, wer mogelt und wer hat es wirklich getan. Das hat aber, glaube ich, relativ gut funktioniert. Und da hat es plötzlich geklappt. Also es hat dann Baden-Württemberg mal noch mitgemacht, Bremen, Hamburg war noch mit dabei in ein, zwei Jahren.
Aber wie hast du das in den anderen Ländern promotet? Also wie hast du das promotet? Also wie macht man das so alleine? Das finde ich ja schon...
Also die anderen Länder, ich habe schlichtweg einfach mal alle Kultus- und Umweltminister angeschrieben, wobei ich das damals wirklich schade fand, dass das relativ wenig Rückmeldung kam, weil, sagen wir mal, vom Kosten- und Nutzenfaktor her war das eine wirklich günstige Aktion, die unheimlich viel Bewegung reingebracht hat. Also ich hätte mir damals gewünscht, dass alle Bundesländer mal zumindest ein, zwei Jahre mitmachen. Hätte man noch viel mehr Leute, auch Haushalte erreichen können. Und ich denke auch so ein bisschen in Vorbereitung, ja, jetzt politische Entscheidungen, die aufs Sparen abzielen im Bereich Klimaschutz, sind ja meistens schwierig zu verkaufen. Und da so als flankierende Maßnahme, weil wenn Kinder und infolgedessen ihre Eltern mal zu Hause aktiv geworden sind selber, dann steht man ja auch anders dahinter. Dann sagt man ja, ich habe ja auch schon gemacht, ne? Dann ist man Teil derer, die ja schon auf der Seite sind, wo sie sich auch engagieren, ja. Und dann habe ich vielleicht auch politische Entscheidungen durchzusetzen. Also ich denke auch manchmal, wenn ich Zeit hätte oder wenn ich jemand finde, der die CO2-Maus nochmal wiederbeleben möchte, vielleicht auch im größeren Stil, würde mich freuen, weil es sind immer wieder neue Kinder jedes Jahr, neue Familien auch, könnte man nach wie vor, meine ich, sehr, sehr viel erreichen, ja. Ja, und damals hatten wir dann auch in Summe am Ende 40.000 Tonnen eingespartes CO2 auf dem Zähler. Und das ist zum größten Teil vermutlich wirklich auch so eingespart worden. Und vor allem ja ein Effekt, der nachhält, ne? Also ein neuer Kühlschrank, der für die nächsten Jahre spart, der ja weiter Strom, oder wenn die zum grünen Stromanbieter gewechselt haben oder neue Lampen reingeschraubt, das sind ja alles Effekte mit Langzeitwirkung auch. Ne? Oder ich esse bloß noch halb so viel Fleisch mein Leben lang. Ne? Was das für eine Auswirkung hat, klimatechnisch, ist ja Wahnsinn.
Ja, das gibt ja eben diese passiven Veränderungen, die dann irgendwie, die man einmal macht, und dann sind die, dann wirken die das ganze Jahr durch, so wie so ein nachhaltiges Bankkonto, nachhaltiger Strom, nachhaltiger. Genau. Das sind so Energiesparlampen, die wechselst du ja auch nicht. Du gehst ja nie hin und drehst dann wieder irgendwann mal eine Glühbirne rein.
Ja, ja, die leuchten wahrscheinlich teilweise immer noch. Jetzt gibt es gar keine Glühbirnen mehr, jetzt wird es halt dann durch eine LED ersetzt. Ne?
Ja. Ich dachte immer, man müsste diese Sachen mal so sammeln und dann sich dann so vielleicht einen Tag wenigstens mal so hinsetzen, dann dafür Punkte sammeln. Ich hatte das, ja. Lustig.
Ja, ja. Also wenn jemand von all denen, die da jetzt so zuhören bei unserer Sendung hier, da sich berufen fühlt, mal wieder die CO2-Maus wieder zu beleben, einfach melden bei mir. Ich kann es wieder rauskramen. könnte man neu auflegen.
Ach, bei sowas mache ich auch immer gern mit. Dann leite ich auch immer gern weiter oder direkt bei Martin. Guck mal hier, was im Podcast so gut ist. Genau, mal wieder zum eigentlichen Thema. Was ich jetzt interessant fand, du hast jetzt teilweise gesagt, ich habe 1000 Kultusminister angeschrieben, wir haben hier 45.000 Leute, wir haben 600 E-Mails am Tag. Parallel hast du allerdings auch noch eine Lehrtätigkeit gehabt. Was hat eigentlich deine Familie, dein Umfeld dazu gesagt? Also das muss ja zeitmäßig ein absoluter Wahnsinn gewesen sein, oder?
Ja, ja. Also um auf dem Boden der Realität zu bleiben, 1000 Kultusminister waren es nicht ganz, sondern um die 16. Aber trotzdem, also mit diesen 600 Mails am Tag, da ist natürlich Land unter. Ne? Da kommt man aus der Schule heim und macht dann bis irgendwann spät nachts nichts anderes mehr. Man kann allerdings viele Tätigkeiten trotzdem rationalisieren, hat dann da E-Mail-Module, wo ich halt genommen habe, wo ich dann noch am Anfang und am Schluss halt auch noch das entsprechend angepasst habe auf das Bedürfnis des Betreffenden. Dann ging das relativ schnell. Also habe halt immer geschaut, wo kann ich noch mal Zeit rausholen, weil ich was dann schneller und schneller hinkriege, besser hinkriege oder so. Ne?
Kommt der Physiker.
Und da ging dann auch, ja, und da, ich glaube, da bin ich relativ gut so im Gestalten von Arbeitsabläufen. Und klar, als Doppelbelastung während dem Schuldasein, also wo ich auch gerade die Ballonmillion, wo ich das gemacht hatte, da war unser Kleiner, der Joshua, war da gerade so, dass er hat angefangen laufen, und dem hatte ich dann zeitweise, darf man fast nicht sagen, so ein Karton vom Baumarkt da in die Tür gestellt, da, weil rein sollte er nicht, weil da lag ja alles rum, ne, und da hat er aber so seine Spielsachen drin gehabt und hat sich da wirklich toll stundenlang selber beschäftigt, und wenn was rausgefallen ist, habe ich es ihm wieder gegeben, und er hat dann da auch das Stehen gelernt tatsächlich in dem Karton, und hat ihm nicht geschadet, also er kann sich wirklich lang und konzentriert auch mit Sachen beschäftigen und bastelt gerne Also, bei Kindern ist ja wichtig, meist da. Ne? Also von daher, klar, familiär oft eine Gratwanderung, und trotzdem ist diese beiden Aktionen, also die Ballonmillionen eben für das Hungerprojekt, für die Organisation und dann in Folge die CO2-Maus, war so, denke ich, so Übungsphasen für mich, Lernphasen jetzt für die 1-Dollar-Brille, den eben nachdem ich die gegründet hatte als Organisation, noch mal eine ganz andere Dynamik entfesselt hat, einfach noch mit viel mehr Beteiligten.
Aber jetzt erklär die mal, was ist das?
Ja, also ich hatte dann eben, wo das mit der CO2-Maus lief, und man hatte ja dann auch immer wieder mal neue Ideen, und habe mir so überlegt, ja, was gibt es für Möglichkeiten, Entwicklungshilfe zu machen, die effizient ist, also mit kleinen Mitteln und kleinen Geldern und kleinem Einsatz große Wirkungen zu erzielen, weil darum geht es ja letztendlich, also mit beschränkten Mitteln möglichst viel für die Menschen weltweit zu erreichen, die da hungern oder denen es halt nicht so gut geht wie uns. Ne? Und hat dann in einem Buch gelesen von Paul Pollack, Out of Poverty heißt es, ist wirklich schön geschrieben, ist auch so ein praktischer Entwicklungshelfer, der da tolle Ideen hatte. Eines der großen Probleme, die noch nicht gelöst sind, sind eben Brillen für Menschen, die Brillen bräuchten und keine haben. Und das betrifft offensichtlich hunderte Millionen, also ein großes Problem. Und ich dachte dann, ja, schade, müsste es halt ein globales Problem, das halt auch von jemand global gelöst werden muss, wie die WHO oder wer halt da so zuständig ist. ist allerdings halt nicht gelöst worden und habe dann so das im Hinterkopf dann wahrscheinlich nicht so ganz zufällig, aber am nächsten Tag im 1-Euro-Laden hier in der Stadt Brillen gesehen für 1 Euro. Ne? Und also diese billigen Kunststoffbrillen aus China, die aber gar nicht schlecht sind, Kunststoffrahmen aus Nylon, das ist stabil, man kann damit lesen und das hält auch einige Zeit. Ne? Also für 1 Euro eine Brille, die wirklich auch funktioniert, mit der man leben kann, und dachte halt komisch, ne? Hier gibt es das zu günstig, fast geschenkt, und in den Ländern Afrikas oder Asiens, Lateinamerika gibt es die gar nicht oder sind die teilweise eben furchtbar teuer, habe ich auch gehört, also dann $50 aufwärts oder so, wo die Leute teilweise im Jahr nicht mehr als $50 zur Verfügung haben. Also auf jeden Fall so ein kognitiver Konflikt, wo ich dachte, also irgendwie seltsam, da habe mich dann auch mehr damit beschäftigt, halt auch Internetrecherche gemacht und gemerkt, ja, da gibt es irgendwie nichts Ordentliches oder es ist irgendwie auch vernachlässigt, der Bereich Brillen für Menschen. Ne? Und tatsächlich ist es ja so, momentan nach neuesten Zahlen sind 950 Millionen Menschen weltweit, die Brillen bräuchten und keine haben. Also das meiste davon sind Lesebrillen, natürlich für ältere Leute, aber auch vielfach natürlich Kinder, die dann in der Schule nichts lernen können, Eltern, die nicht arbeiten können, nicht für ihre Familien sorgen können, weil sie halt einfach nichts sehen und dadurch auch keinen richtigen Beruf ausüben können. Also es ist wirklich ein Problem globalen Ausmaßes. Geschätzte Einnahmeausfälle pro Jahr ungefähr 280 Milliarden US-Dollar, also rund 300 Milliarden US-Dollar, die den Leuten verloren gehen, die ja sowieso schon fast nichts haben. Ne? Und das ist von der Größenordnung her ungefähr, entspricht der weltweiten Entwicklungshilfe, ja, die da pro Jahr ausgegeben wird. Also sprich, wenn man es schaffen würde, die Leute mit Brillen zu versorgen, also nur mit einfachen Brillen, könnte man die Entwicklungshilfe global verdoppeln. Und das war so irgendwie die Idee, wo mich einfach nicht losgelassen hat, ne? Dass man damit so was Einfachem eigentlich die Welt verändern könnte. Ja? Mhm. Und habe dann angefangen, eben auch Patente zu wälzen. Das waren dann in Summe wahrscheinlich irgendwann nur so um die 1000. Kann ja im Internet inzwischen alles recherchieren. Halt, was gibt's da schon? Was dürfte man eigentlich auch überhaupt machen? Oder was ist noch mit laufenden Patenten belegt? Und habe dann mit verschiedenen Materialien experimentiert. Gab's mal so ein Modell mit einem Fahrradbremskabel als Brücke, also das Teil in der Nase, voll flexibel, aber dann waren da Schrauben notwendig und Schrauben können verloren gehen in Afrika und dann sind sie weg, ne? Dann ist die Brille auch kaputt. Ab dann irgendwann bin ich dann bei Federstahldraht hängen geblieben, so nicht rostender Federstahl. Das Material wird auch für medizinische Instrumente verwendet, ist also hautverträglich und praktisch unzerstörbar, zumindest was die Erosion betrifft. Und lässt sich biegen, wenn es auch hart geht, also mit der Zange fast nicht. Aber habe dann damals so einen Brillenrahmen hingebogen und das Schöne ist, dass man da eben auch die Gläser dann einklicken kann, weil ich dachte halt, wichtig ist zum einen, es muss halt eben stabil sein, günstig muss es sein, so eine Brille, damit sich die Leute halt wirklich auch leisten können. Also so am besten in einem Bereich von einem oder wenigen Euro, Dollar. Und gut ist es eben auch, wenn man dann draußen ist bei den Menschen irgendwo auf dem Dorf, wenn man dann Gläser dann einfach nur einklicken muss, dass man die Brille denen auch gleich geben kann. Ne? Ja. Und das leistet eben die 1-Dollar-Brille, habe ich es dann genannt, ne? Eben weil es sich an Menschen richtet, die von einem Dollar oder weniger am Tag leben und weil eben mit Gläsern, Draht, Schrumpfschlauch, alles was man da so braucht, die Materialkosten sogar noch unterhalb von einem Dollar liegen. Ne? Und ich hatte es dann, ja, bin da eben ein paar Monate dann auch viel im Keller gewesen, hier bei uns in Thales mit meiner Frau ist die Waschküche und eben auch gleichzeitig der Bastelkeller auf ungefähr 2 Quadratmetern. Und irgendwann war dann so der erste Prototyp fertig, wo ich dachte, das könnte doch funktionieren. So. Und dann ist das aber eben von Hand kaum zu biegen, das Material. Dann hatte ich erstmal überlegt, mit welcher Vorrichtung, Maschine könnte man das denn eigentlich biegen. Nochmal ein paar Monate im Keller verschwunden und habe dann irgendwann eben so eine einfache Biegevorrichtung, Biegemaschine entwickelt, wo man dann eben in Handarbeit Brille ohne elektrischen Strom herstellen kann. Und wo ich dann das System so von der Technik her dann soweit hatte, also die Brille, die für Entwicklungsländer dachte ich funktionieren müsste, ja, wie gesagt, einfach, robust, günstig, leicht ist es auch und eben auch mit den Gläsern ganz leicht reinzuklicken, auszutauschen. Da da dachte ich, jetzt musst du mal testen. Ne? Weil wenn man sowas zu Hause im Keller entwickelt, sollte man eigentlich nicht machen. Eigentlich sollte man ja erst mal in Afrika schauen, ne? Wie ist der Bedarf, und dann entwickelt man. Aber war halt in dem Fall nicht möglich, weil ich muss erst mal die Brille haben, bevor ich es testen kann. Ne? Und dann hatte ich da Kontakt aufgenommen, bin dann mit einer Ärzteabordnung, die wollten dort Menschen am Grauen Star Katarakt operieren in Uganda. Habe mich dann da angeschlossen, bin dann mit denen hingeflogen, und weiß noch, wie ich dann da mit meiner Biegemaschine und mit so ein paar Musterbrillen dann am Flughafen stand, irgendwie bin verspätet abgeholt worden, wusste gar nicht, kommt er noch, kommt er nicht, ne? Überlegt er, was macht es jetzt eigentlich hier, ne? Macht es wirklich Sinn, was ich da mache, ne? So Bastelei, bisschen Biegemaschine und ein paar Brillchen und so, ne? Und da sind allerdings dann eben die Ärztin und ich dann auch da ganz toll empfangen worden in diesem Hospital da außerhalb von Kampala, von der Hauptstadt von Uganda, in Kasana. Viele Menschen haben schon gewartet, alle schlecht gesehen, eben entweder mit Katarakt oder eben auch durch schlichte Fehlsichtigkeit.
Mit Katarakt?
Und also Katarakt, eben der graue Star, ne, wo einfach die Augenlinse, wenn die sich trübt, ne, haben ja bei uns auch ganz viele Leute. Und ja, die Augenärzte, die haben dann eine Woche lang auf ihren Container gewartet, der dann da irgendwie erst von Mombasa, war leicht verspätet, musste der erstmal dahin geschafft werden. Ne? Und bei mir war es halt gut, weil ich habe das Maschinchen gehabt, ich habe den Draht dabei gehabt, das war alles in meinem Gepäck, in meinem Koffer drin, und konnte da eben ein paar Leute ausbilden. Die mir damals der Prinz von Buganda, Prinz Edward, hat das organisiert, hat sich immer das Auto von seiner Frau geliehen, weil selber hat er, glaube ich, gar kein Auto gehabt. Auf jeden Fall kam er immer und hat dann eben mir da so ein paar Leute organisiert, die das dann gelernt haben. Da haben wir Brillchen gemacht und haben dann eben tatsächlich auch angefangen, Leute mit den Brillen zu versorgen, halt einfache Sehtests zu machen, Gläser rauszusuchen, Brille anzupassen. Ja. Und da habe ich gemerkt, also zum einen, das funktioniert mit der Herstellung, ich kann es Leuten zeigen. Und zum anderen, die Menschen draußen freuen sich unheimlich, ja, wenn sie was sehen und wenn sie da günstig so eine Brille kriegen. Ja. Und das war dann so die erste wirklich große Bestätigung, wo ich gemerkt habe, okay, das könnte funktionieren. Ne? Da waren natürlich noch viele Kinderkrankheiten. Ich habe dann die Maschinen verbessert. Jetzt heute haben wir die 14. Generation an diesen Biegemaschinen. Und auch die Brille hat sich dann noch ein gutes Stück weiterentwickelt.
Ja, ich fand es gerade ganz süß, dass sich der Prinz von Uganda das Auto von seiner Frau ausleihen muss.
Ja, ja. Nein, wir sind ja dann auch mal ausgefahren und dann hat er immer sein Volk gehuldigt, ist dann da durchgefahren, winkend. Ja, aber ich muss immer schauen, was steckt dann dahinter. Aber also der Wille auf jeden Fall war da, was für die Leute zu bewirken. Und
ja, ich muss mal ganz kurz nochmal sagen, was ich auch noch, wo ich gezuckt habe bei dieser ganzen 1-Dollar-Brille, weil ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, ja, es ist so ein kleines Sozialprojekt. Und dann, also ich lese es jetzt mal hier vor. Also die 1-Dollar-Brille hat derzeit über 500 Mitarbeiter, davon 300 Ehrenamtliche und Hauptamtliche in Deutschland, USA und der Schweiz, sowie 220 Vollzeitkräfte in 8 Projektländern in Afrika, Südamerika und Indien. Das war so der Part, wo ich dachte, alles klar, okay, das hast du aber mal richtig groß hingekriegt. Also das ist ja wirklich, ist ja mittlerweile, du bist ja auch befreit von deiner Lehrtätigkeit jetzt vom Kultusminister. Du machst jetzt nichts anderes.
Ja. Also es ist ja noch nicht groß genug. Also wenn man sich anschaut, 950 Millionen Menschen weltweit bräuchten Brillen. Also ja, bis wir mal die ersten Millionen erreicht haben, da muss man noch mehr Leute haben. Ne? Um das vielleicht noch fertig zu machen, ich hatte dann eben, dem Experiment da in Afrika, wo das einigermaßen lief und ich so ein gutes Gefühl hatte, dann dachte ich, okay, jetzt musst du auch mal einen Verein gründen, eine Organisation gründen. Dann habe ich eben im Lehrerzimmer bei uns unter den Kolleginnen gefragt, wir hatten Lust, mit mir heute Nachmittag einen Verein zu gründen. Das war schon das zweite Mal, weil bei der CO2-Maus hatte ich das damals ja auch so gemacht. Braucht er 7 Gründungsmitglieder.
Hat schon alle Panik? Dann,
nein, die ganz gar nicht. Die waren total nett. Und dann habe ich auch gleich noch 6 Gründungsmitglieder gefunden, die dann eben nachmittags da, kurz nachmittags, nach der Mittagspause, sich mit mir hingesessen haben. Braucht halt die Satzung und so, ne? Paar Formalitäten. Dann haben wir eben die 1-Dollar-Brille, den 1-Dollar-Brille e.V. eingetragener Verein gegründet.
Man merkt eine gewisse Routine.
Dann, dann gab es so diese juristische Entität und dann hatte ich eben das Glück auch, dass eine Freundin von einer Kollegin, die ist beim Bayerischen Rundfunk, die hat das auch gehört und dachte, das ist doch eine spannende Story oder so, ne? Und war sogar auch schon in Afrika und da mache ich einen Kurzbeitrag, drei Minuten war es, glaube ich, der ist dann auch im Bayerischen Rundfunk gesendet worden und von da an ging das eigentlich ziemlich zügig voran. Also da haben sich dann die ersten Leute gemeldet, ob ich Hilfe brauche, also für Mitarbeit. Da kamen auch die ersten Spenden rein, musste ich alles irgendwie selber halt finanzieren auch. Und dann hat es eine sehr starke Eigendynamik entwickelt. Ne? Da kamen mehr Medienbeiträge, wir hatten dann großen Preis gewonnen von der Siemens Stiftung unter 800 Bewerbern weltweit, ersten Preis des Empowering People Award. Ich war dann da extra in Kenia, um den Preis in Empfang zu nehmen auch. Und daraufhin, das hat es nochmal stark geboostert, kamen noch mehr Anfragen auch von Medien, haben auch noch einige andere Preise gewonnen und so. Und vor allem eben, wie du sagst, viele, viele Mitarbeitende, Helferinnen, Helfer, die eben in verschiedensten Bereichen da bei uns inzwischen mitmachen. Und im Grunde ist immer sowas wie ein mittelständisches Unternehmen heutzutage. Gibt es eine Führungsebene, seit letztem Jahr haben wir das eingezogen. Gibt es einen geschäftsführenden Vorstand, Schatzmeisterin, die Brigitte macht auch praktisch einen Vollzeit-Ehrenamtsjob bei uns und viele andere eben auch. Und in den Ländern, ja, das hat sich auch dann so entwickelt, halt so Land für Land, wo wir Projekte aufgemacht haben, teilweise ganz spontan. Und jetzt ist inzwischen ein relativ großes System mit, wie du sagst, über 500 also Leuten weltweit, ja.
Vermisst du denn gerade die Lehrtätigkeit eigentlich?
Also jetzt gerade nicht, aber generell.
Meinst du Corona jetzt, oder?
Glück gehabt, dass jetzt eben, dass ich vom bayerischen Kultusminister dann vor gut 6 Jahren auf Antrag hin Sonderurlaub gewährt bekommen habe. Also dann ohne Bezüge, aber zumindest eben mit Wiederkehrgarantie dann aus dem Schuldienst da raus durfte und mich dann voll der Dollarbrille widmen. Muss natürlich dann auch schauen, wie ich Familie durchbringe. Dann habe ich dann eben damals auch ab da eben dann auch aus der Organisation raus Gehalt bekommen. Und das war jetzt eben auf 6 Jahre begrenzt, lief jetzt im Sommer diesen Jahres aus, musste mich dann eben auch entscheiden, mache ich jetzt eine Dollarbrille, weil das ist einfach ein Vollzeitjob oder zeitweise waren es auch mehrere Vollzeitjobs, glaube ich, so vom zeitlichen Umfang her. Oder mache ich weiter Lehrer und habe mich jetzt eben entschieden, da aus dem Beamtendienst auszuscheiden.
Ach, tatsächlich.
Und jetzt eben ein Dollarbrille weiterzumachen, ja.
Das war eine Entscheidung.
Ich denke halt Mathe, Physik lehren können ja viele andere auch. Und bei der Dollarbrille glaube ich, zumindest momentan bin ich noch wichtig. Vielleicht ändert sich es in 10 Jahren. Na, aber momentan war das, glaube ich, eher alternativlos, ja.
War Wahnsinn. Wenn du, was ich so beeindruckend finde, ist, es ist ja wirklich drei Dinge, drei große erfolgreiche Aktionen, die du einfach. Du hast dich hingesetzt und gesagt so, ich mach das jetzt und dann hast du einfach alle angeschrieben und reingeholt und gebaut, so völlig aus reinem Eigenantrieb immer. Ist das das, was, wenn jetzt einer so überlegt, da müsste man mal was machen, was man ja durchaus, das ist ja so ein Gedanke, den hat man ja so als einigermaßen vernünftiger Mensch hin und wieder mal. Das wäre so, also was wäre so dein Rat? Also wie was macht man? Also wenn man jetzt sagt so, ich habe jetzt hier irgendein soziales oder gesellschaftliches Projekt, da müsste man mal was machen. Wie gehe ich das am besten an? Was wäre so dein Tipp?
Ja, also der Wechsel vom Konjunktiv zum tatsächlichen Tun, ich glaube, das ist der größte aller Schritte. Ne? Ja. Also wie bei mir damals das Erlebnis auf der Brücke, wo ich gesagt habe, okay, und das hat mich Überwindung gekostet, ne? Okay, ich mache jetzt was, ja, und jammer nicht bloß, sondern und ärgere mich nicht bloß, sondern ich kümmere mich jetzt drum, ich lese mir jetzt mal durch, was gibt's alles und steige dann ein, ne? Wie auch immer. Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und wie du sagst, also es gibt wahrscheinlich viele Menschen bei uns, die tolle Ideen haben, die auch so diesen inneren Druck empfinden, ich müsste doch ja was tun. Mhm. Dann wäre mein erster Tipp, dann der Entschluss, nehmt es euch vor, jetzt heute oder morgen, ne? Also, aber zeitnah, sonst vergisst man es wieder oder dann verlässt einen vielleicht auch der Mut. Ja? Nehmt euch vor, dann okay, dann mache ich was, ja. Das wäre der erste Schritt. Und dann kann man überlegen, okay, was kann ich denn machen? Also wo kann ich ansetzen, damit meine persönliche Wirkung am größten ist? Ja, also wenn ich eine gute Idee habe, dann sollte ich schauen, jetzt einfach mal dann genau recherchieren, mal mit Leuten sprechen, dann eben wie auch immer mal experimentieren. Das muss gar nichts Technisches sein, das kann ja auch sein, ja, wie bringe ich es den Kindern am besten bei in Afrika oder was auch immer. Ne? Aber eben mal tun, ja, und vielleicht am besten auch mal vor Ort gehen und schauen, ne, ist das, was ich mir da so ausdenke, auch hält es der Realität auch stand. Ja? Und dann jetzt für den Aufbau von solchen Systemen, dass das folgt gewissen Gesetzmäßigkeiten auch, also kann man sagen, also man muss halt diese Idee haben, muss dann sich intensiv damit beschäftigen, am besten erstmal allein und dann eben unter Hinzuziehung möglichst vieler und vielleicht dann auch am besten ein paar Fachleute dazu nehmen. Ne? Mhm. Und dann muss man dafür ein bisschen Werbung machen. Man ist ja begeistert davon, weil man will ja jetzt was verändern. Man findet auch die Idee gut. Und dann erzählt man es halt einmal ein paar Leuten und immer in der Hoffnung, dass vielleicht auch jemand sagt, das finde ich doch toll, da helfe ich dir doch oder mache ich mit. Ne? Und so die ersten Mitstreiter finden. Ja? Und da kann man auch groß denken und halt entsprechend auch mal offizielle Leute anschreiben, wenn man da offizielle Unterstützung braucht für die Idee. Weil wenn die Idee gut ist und wenn die merken, da steht jemand 100% dahinter, kommt meistens auch eine Unterstützung. Ne? Also das läuft dann schon. Und dann muss man halt schauen, Stück für Stück, was brauche ich denn jetzt gerade als nächstes? Sei es jetzt jemand, was weiß ich, im Bereich Finanzen oder brauche ich jemand, der mir bei der Öffentlichkeitsarbeit hilft oder so. Und dann gibt es ja auch tolle Ehrenamtsplattformen, wo wir auch oft Stellen ausschreiben und dann gibt es in der Regel Bewerber und dann schaut man halt, wer passt zu uns. Ne?
Welche Plattformen fallen dir da so spontan ein, nur falls da jetzt einer direkt loslegen möchte?
Einfach mal im Internet schauen, also da gibt es mehrere Plattformen, das macht bei uns auch ein Ehrenamtlicher, der Ulrich aus München, und wenn dann eben aus dem System bei uns irgendeine Anfrage kommt, dann schaut er eben, wo gibt das ein, und wichtig ist halt, dass man klar reinschreibt, für was, und wenn es Ehrenamt ist, halt das auch gleich klar reinschreibt und Leute begeistert, ja. Ne? für die eigene Idee. Das ist das Entscheidende.
Ich bin ganz begeistert. Ich bin vor allem wahnsinnig begeistert, dass du da warst. Das war so eine tolle Anleitung zum Thema, wie man selber so sein Projekt nochmal ja tatsächlich so durchzieht. Also ich fand das gerade sehr, 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 sehr motivierend. Toll. Schön, dass du da warst, also, Martin.
So, ja, vielleicht so als Botschaft. Also ich denke schon, dass jeder wirklich was in der Welt verändern kann, wenn er eine gute Idee hat, wenn sie eine gute Idee hat oder und dann eben diese Idee auch eisern verfolgt und zur Umsetzung bringt. Ja. Ich meine, ein paar Mal wird es scheitern, aber davon sollte man sich dann natürlich nicht entmutigen lassen, dann sollte man halt das nächste machen.
So sieht's aus. Ja. Tolles Schlusswort.
Ja. Toll. André, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.